Will Japan seine Migranten loswerden? Ausländer raus aus Japan, Teil 2. Und der Anlass ist, dass die Regierung wieder neue Vorschläge vorgelegt hat, die vor allem den permanenten Aufenthaltstitel betreffen. Unter anderem sollen in Japan Beschäftigte mindestens 30 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, bevor sie einen permanenten Aufenthalt beantragen können. 30 Jahre! Ich schaue mir das genauer an. Es wird mal wieder Zeit für ein Update zur Migrationspolitik Takaichis. Ich bin Julia Shimura, Journalistin und Fixerin in Tokio, und das ist The Japan Brief. Aber zuerst zu den Fakten. Die Regierung hat Pläne vorgelegt, nach denen sich die Bedingungen für den permanenten Aufenthaltstitel verschärfen sollen. Ich habe dazu mit einem Immigrationsanwalt gesprochen, und dieser Anwalt sagt, dass sie erwarten, dass es im Oktober das neue Regelbuch geben wird, wo dann alle Regeln auch wirklich fix drinstehen werden. Also deswegen müssen wir noch ein bisschen warten, bis das wirklich alles fix ist. Aber trotzdem, es sind sehr scharfe Visa-Verschärfungen, deswegen schauen wir uns das heute an, was für den permanenten Aufenthaltstitel konkret gilt. Also, was wurde jetzt vorgeschlagen? Erstmal wird ein Mindestverdienst eingeführt, und zwar muss er höher sein als der Durchschnittsverdienst eines japanischen Staatsbürgers oder einer Staatsbürgerin natürlich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit jetzt zugeben, dass die Löhne zu gering sind in Japan, oder dass sie sicherstellen wollen, dass Langzeitmigranten einfach niemals dem Staat auf der Tasche liegen werden. Ich gehe davon aus, dass Letzteres der Fall sein soll. Sie wollen eben verhindern, dass Ausländer in irgendeiner Form Sozialhilfe oder irgendetwas beantragen müssen oder werden. Denn eine weitere heiß diskutierte Regel ist, wie schon erwähnt, dass man 30 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben muss, beziehungsweise man so viel eingezahlt haben sollte, wie eben ein regulärer Angestellter in 30 Jahren. Also man kann theoretisch das auch schneller natürlich machen, wenn man mehr einzahlt. Aber ich denke, dass für viele das unter Umständen keine Option ist. Also unter diesen Neuregelungen, die jetzt kommen, würden zum Beispiel auch die, die jetzt ihren permanenten Aufenthaltstitel bereits haben in Japan, ihn nicht mehr führen können oder führen dürfen. Und ich meine, rechnet das doch einfach mal nach. Also wir gehen das von diesen 30 Jahren aus. Als normaler Angestellter muss man 30 Jahre einzahlen in die Rentenkasse. Also wenn man sofort nach der Uni anfängt, in Japan zu arbeiten, kann man erst mit Mitte 50 oder Anfang 50, je nachdem, den permanenten Aufenthaltstitel beantragen. Aber Mitte 50 ist natürlich nicht viel Planungssicherheit für das eigene Leben, wenn man denn schon 30 Jahre in Japan lebt. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, Japan hat einen sehr fortgeschrittenen demografischen Wandel. Also die Überalterung ist sehr, sehr fortgeschritten, weil es eben schon sehr lange sehr wenig Kinder im Land gibt und gleichzeitig eben die Leute eine sehr hohe Lebenserwartung haben. Deswegen klafft die Schere hier besonders weit auseinander, und das geht natürlich auf die Rentenkassen. Also in irgendeiner Form müssen die natürlich gerettet werden. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Mich würde eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das? Ist es klug, was Japan da macht, oder ist es zu streng für ausländische Arbeitskräfte? Ich habe mit einem Immigrationsanwalt in einem Hintergrundgespräch darüber gesprochen, was der dazu sagt und was jetzt eigentlich die informellen Regeln zum permanenten Aufenthaltstitel eigentlich sind. Und der meinte, dass es bereits eben informelle Grenzen gäbe für Einkommen, die nicht festgeschrieben sind. Die Regierung würde das jetzt eben auch festschreiben, damit es da kein Hin und Her gibt. Aber eigentlich gibt es die schon, diese Regeln. Das sei eigentlich nichts Neues. Auch ein viel diskutiertes Thema bei dem permanenten Aufenthaltstitel, also ich kürze den jetzt PA ab, ist auch immer wieder, ob und wann die Beiträge für die Sozialversicherung und Steuern gezahlt werden müssen. Das ist auch eine informelle Regelung, die steht eigentlich nirgends. Aber trotzdem werden eben deswegen viele PAs abgelehnt in Japan, weil Menschen, ausländische Mitmenschen, ihre Steuern zu spät zahlen oder Krankenversicherungsbeiträge und Rentenversicherungsbeiträge zu spät gezahlt haben. Also es geht nicht darum, dass sie sie nicht gezahlt haben, sondern wenn man auch nur einen Monat zu spät zahlt, dann wird man abgelehnt. Und dazu muss man auch sagen, es gibt in Japan eine Steuer, die heißt Residence Tax. Und die kommt einmal im Jahr und die muss man dann auch zahlen. Ne? Also kann man auch verpassen. Die Höhe fällt nach Einkommen aus. Genau, und die muss man dann zahlen. Kann man ganz easy beim Komini machen, aber trotzdem manch einer, der nicht damit vertraut ist, verschusselt es vielleicht. Genau, also wer die verspätet bezahlt, erhält keine permanenten Aufenthaltstitel. Von Regierungsseite hört man ja immer wieder, dass es um diese Nichtzahlungen gehen soll von Sozialversicherungsbeiträgen. Aber faktisch, wie gesagt, und das hat mir der Immigrationsanwalt auch bestätigt, sind es die verspäteten Zahlungen, die so der häufigste Grund für die Ablehnung von permanenten Aufenthaltstiteln sind. Dazu werden auch die Gebühren angehoben und das schon fix ab Oktober 2026. Der permanente Aufenthaltstitel PA soll 200.000 Yen kosten, also umgerechnet etwa 1.000 Euro. Wobei ich ja immer derzeit mitsagen muss, dass der Yen ja so günstig ist und es sich für Japan-Lebende deutlich höher als 1.000 Euro anfühlt, also eher 1.500 bis 2.000 Euro. Die Regierung hat dazu auch eine Informationsseite ausgegeben, eine Tabelle, bei der man gucken kann, also einen internationalen Überblick hat über die Gebühren für PAs auf der ganzen Welt, weil Takaichi auch immer sagt, die Gebühren müssten sich an internationale Standards anpassen. Und natürlich fragt sich jeder, was sind diese internationalen Standards? Deswegen hat die Regierung eine Tabelle ausgegeben. Tatsächlich sind die Gebühren von 200.000 Yen, also 1.000 Euro ungefähr, im Mittel, was englischsprachige Länder betrifft. Also im englischsprachigen Raum kann es durchaus auch mal mehr werden. Zum Beispiel führt die Tabelle England an, also UK, mit 600.000 Yen. Also stolze 3.200 Pfund. In den USA, eigentlich führen die die Liste an, weil es da eine sogenannte Golden Card gibt, die unheimlich teuer ist. Aber in den USA variieren die Preise so stark, daher lasse ich das mal aus, mehr oder weniger. Am ehesten dürfte da der japanische permanente Aufenthaltstitel mit dem entsprechend der ungefähr in den USA 410.000 Yen kostet, also etwa umgerechnet 2.000 Euro. Und da sind wir nicht weit weg. Also 1.000 Euro und 2.000 Euro mag für viele auch ein großer Unterschied sein, muss man dazu noch sagen. Aber wenn man jetzt nach Europa blickt, dann verschieben sich die Achsen schon wesentlich. In Europa sind nämlich solche Titel relativ günstig, also permanente Aufenthaltstitel. In Deutschland zum Beispiel kostet so ein Titel bis zu 150 Euro. Es geht los bei irgendwie 110 Euro oder so. In Italien sind es auch etwa 150 Euro. In Frankreich etwa 200 Euro. Und da fragt man sich natürlich schon, das ist natürlich schon ein Riesenunterschied zwischen 200 Euro und eben 1.000 Euro umgerechnet, gefühlt 1.500 Euro, die da dazwischen liegen. Und das kann für viele Familien eben auch ein Grund sein, dass man nicht mehr in Japan bleiben kann, weil wenn man als Familie zum Beispiel hier in Japan lebt, also alle sind Ausländer der Familie, dann muss man natürlich auch dementsprechend zahlen, ne, für jedes Familienmitglied. Außerdem soll es auch Sprachanforderungen geben, das ist auch neu. Es ist ja in Deutschland auch so, dass man Sprachkenntnisse nachweisen muss. Das ist also meiner Meinung nach gar nicht, also nichts Ungewöhnliches, eher im Gegenteil, für einen permanenten Aufenthaltstitel in Japan sind Japanischkenntnisse schon sehr, sehr verfordert. Also um hier leben zu können, ist es schon ein großer Vorteil, wenn man ein bisschen Japanisch spricht. Und der permanente Aufenthaltstitel, das ist auch neu, kann auch wieder entzogen werden. bei illegalen Handlungen, also wenn man kriminell, nachgewiesen kriminell geworden ist. Dabei muss man aber auch immer mit sagen, auch wenn es sehr vernünftig klingt, muss man, das ist in Japan auch etwas sehr Spezielles, immer mit sagen, dass die Verurteilungsrate in Japan sehr hoch ist. Nämlich über 90%. Amnesty International prangert das auch schon seit Jahren an, dass die Verurteilungsrate so hoch ist. Das heißt also, wer vor Gericht kommt in Japan, also da sind ja vorher noch Prozesse angehängt, die Staatsanwaltschaft muss ja dann auch eine Anklage erstmal erheben. Aber wenn es zu einem Gerichtsprozess kommt in Japan, dann ist die Verurteilungsrate sehr hoch. Also man hat dann eigentlich so gut wie keine Chance mehr bei 90%. Das hat auch schon zu einem sehr spektakulären Fall in der Vergangenheit geführt. Ein angeklagter Ausländer, das war damals also Carlos Ghosn, der Chef von Renault Nissan, musste oder nach seinem Erachten musste er aus Japan fliehen, um dieser Verurteilungsrate zu entgehen. Wer diese Mittel nicht hat, für alle, die das hören und hier in Japan leben als Langzeitmigranten, wenn etwas passiert, ich muss mich auch selber daran erinnern, wenn etwas passiert, ruhig und höflich bleiben und alles mit dem Handy aufnehmen. Nur so geht's. Und was ich hier auch noch kurz erwähnen will, ist, dass sich das Naming für den Aufenthaltstitel auch nochmal geändert hat. Früher hieß er Ejuken, also das Recht auf den permanenten Aufenthalt. Heute ist es Ejukyoka, also die Erlaubnis zum permanenten Aufenthalt. Das hat sich verändert. Und ich meine, Ejuken, also das Recht auf permanenten Aufenthalt, ist jetzt auch nicht weg von heute auf morgen, aber in offiziellen Dokumenten und vor allem auch in der Zeitung wird schon häufig Ejukyoka jetzt verwendet. Wie gesagt, die meisten dieser Regeln, die ich heute vorgestellt habe, sind noch nicht offiziell. Sie sind erst angekündigte Vorschläge. Die können nochmal sich verändern bis Oktober, wo dann eben, nimmt man an, dass es ein Regelbuch geben wird, wo dann genau aufgeschlüsselt ist, welche neuen Regeln es geben soll. Aber man muss auch sagen, die angekündigten Änderungen zu den Visen sind dann auch oft so gekommen, wie sie geplant waren. Und noch ein kurzes Update zum Business Manager Visum, also zu einem anderen Visumstyp, nicht permanenter Aufenthalt, sondern eben, wenn man hier ein eigenes Geschäft führt, selbstständiger ist oder ein Start-up hat, da hat sich nichts verändert. Das will ich nochmal kurz hier anfügen. Besitzer von kleinen Restaurants, Importshops oder Start-ups beziehungsweise Projekte in der Entwicklung. Also wenn, ich habe auch einen Fall gesehen, zum Beispiel von jemand, der jetzt ein Hotel aufbaut in Toyama, in der Präfektur Toyama. Die bekommen oft kein Visum mehr. Visa, die sie vorher ganz legal bekommen haben, bekommen sie jetzt nicht mehr. Und darunter gibt es auch Fälle von diesen kleinen Restaurants, die man hier überall hat. In den Schlagzeilen sieht man ja immer wieder, vor allem die indischen Restaurants, deren Besitzer, wenn sie noch keine PA haben, hier schon seit Jahrzehnten mit dem Business Manager Visum ihr Geschäft führen, erfolgreich führen und jetzt eben kein Visum mehr bekommen. Also da hat sich nichts verändert. Was haltet ihr jetzt von der ganzen Sache? Ist es klug von Japan, so strenge Regeln für den permanenten Aufenthalt einzuführen oder denkt ihr, das geht nach hinten los? Oder hat sich jetzt euer Bild von Japan verändert durch diese Info? Habt ihr vielleicht selbst schon einmal darüber nachgedacht, nach Japan auszuwandern? Lasst es mich wissen in den Kommentaren, per Socials oder per E-Mail. Die findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne, bis nächste Woche und tschüss.